Ja, und am Ende hat er uns wirklich so richtig schön die Bratpfanne übergehauen. Es waren keine Wild Dogs, es waren Löwenspuren. Aber so haben wir, glaube ich, gelernt. Ja. Ne? Also das war einfach seine Strategie, uns Dinge beizubringen,
hinterfragen. Du darfst nichts für given, also darfst nichts hinnehmen, sondern du musst halt immer hinterfragen. Und der Slogan zum Schluss, also als er quasi das Camp verlassen hat.
Wir haben es auch fotografiert.
Ist remember to be sure. Und das ist halt das, was er eigentlich versucht hat, immer uns beizubringen. Remember
was
to
ja
be
auch
sure.
Was ja auch super wichtig ist, weil du deinen Gästen ansonsten falsche Informationen weitergibst.
Genau. Und dann der nächste Spruch ist, if in doubt, leave it out. Und don't corner yourself. Ja. Das sind so diese drei Sprüche, die ich eigentlich wirklich mitnehmen werde von dieser Ausbildung. Dass wenn ich etwas nicht weiß, dann spreche ich es einfach gar nicht
und
erst
das
an.
Das vierte ist die Kommunikation, ne? Predominantly, mainly, nicht always and for sure.
Genau, dass man halt, weil, nix ist eigentlich normal. Also es gibt immer irgendwie ein Tier oder eine Spezies, die Dinge anders macht. The good news is, dies ist unsere letzte Wiederholung aus der Sommerpause. The bad news is, der Sommer ist fast vorbei. Sorry für den Downer. Aber ich liebe den Herbst und wir haben noch einige Wochen mit hoffentlich tollem goldenen Wetter vor uns. Heute habe ich unsere Folge über die Safari-Guide-Ausbildung ausgepackt. Ich finde sie gerade passend, da ich gerade erst wieder in Südafrika war und dort eine weitere Ausbildung zum Tracker gemacht habe. Es ist unglaublich, wie sich unser Leben seit dieser Ausbildung verändert hat und maßgeblich geprägt hat. Damals war es einfach nur ein Impuls, mehr über Tiere und das südliche Afrika zu lernen. Und heute arbeiten wir aktiv in diesem Bereich in verschiedenen Ländern auf der Welt. Da wir nach wie vor sehr viele Fragen zu dieser Ausbildung bekommen, dachte ich, packe ich sie noch einmal für alle aus. Denn auch wenn du nicht in diesem Bereich arbeiten möchtest, kann ich sie nur empfehlen. Denn du lernst für das Leben und auch über die Natur generell etwas, was du auch hier in Deutschland zum Beispiel anwenden kannst. Also das Wissen über die Ausbildung, das wende ich tatsächlich täglich auf der ganzen Welt an. Und das ist eines der größten Geschenke. Deshalb habe ich mit Netucate ausgemacht, dass wenn du eine Safari-Guide-Ausbildung buchst und Off the Path nennst, du eine unserer limitierten Off the Path Trinkflaschen erhältst und die wichtigsten Bücher für die Ausbildung kostenlos dazu. Melde dich also nach der Buchung sehr gerne mit deiner Adresse bei mir, damit ich dir die Flasche zuschicken kann. Es gibt zu diesem Gespräch übrigens auch noch eine zweite Folge, die findest du auch im Archiv. Das ist eine ganz besondere Abenteuerhappen-Folge, denn sie ist über unsere Ausbildung zum Safari-Guide.
Ja, wir haben es endlich vollbracht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, seit wann schwirrt das in unserem Kopf? Seit bestimmt, so richtig konkret mindestens seit 3-4 Jahren. Ich glaube, davor hatten wir schon immer mal den Wunsch, aber so richtig uns damit befasst hatten wir uns erst vor 2 oder 3 Jahren. Ende 2020, glaube ich, oder? Mhm,
ja.
Genau. Und tatsächlich hatten wir auch schon eine Safari-Ausbildung gebucht und geplant gehabt.
Und bezahlt und alles drum und dran.
Alles, Flüge, alles war eigentlich fix und fertig sozusagen. Und zwar für Anfang 21.
Ja.
Damals für Südafrika geplant.
Sie sollte am 6. Januar 2021 anfangen.
Für die, die das vielleicht schon ausgeblendet haben, es war zur Corona-Zeit und im Januar 2021 kam dann die ultraschnell sich ausbreitende Delta-Variante.
Nicht Omikron?
Ich meine, es war Delta, die in Südafrika entdeckt wurde. Und dann gab es mal wieder diese Problematik, dass niemand mehr nach Südafrika sollte und es gab einen Einreisestopp aus Südafrika nach Deutschland, weshalb wir dann kurzerhand, ich glaube wirklich eine Woche oder in der Woche, in der wir hätten fliegen sollen, ne, haben wir die Reise oder diese Ausbildung letztendlich abgesagt. Und dann kam die Idee erneut, als wir letztes Jahr 2022 sind wir jetzt, im Mai das allererste Mal ins Okavango-Delta gereist sind.
Genau, also man muss dazu sagen, also jetzt so im Nachhinein, 2 Jahre später, hätte ich die Reise damals nicht abgesagt natürlich, aber
darüber sind wir uns, glaube ich, einig.
Man muss sich natürlich halt in diese Situation von damals hineinversetzen. Die Welt spielt irgendwie so seit einem Dreivierteljahr total verrückt. Wir haben verschiedene Lockdowns hinter uns. Wir wissen alle, wie schlimm es für jeden Einzelnen irgendwie war. Und wahrscheinlich haben wir noch richtig Glück gehabt, also wir persönlich. Aber ja, wir saßen da in unseren Garmisch damals. Und der Newsticker, der hat einfach die ganze Zeit rumgesponnen. Und die ganze kamen neue Nachrichten aus Südafrika, aus Deutschland über Südafrika. Und das war uns damals ein bisschen zu heikel. Es gab auch noch keine Impfung und so weiter und so fort. Weshalb wir damals gesagt haben, okay, pass auf, wir lassen das. Heute, wie gesagt, würde ich es anders machen, aber naja, man ist im Nachhinein immer schlauer. Aber es ist nicht schlimm, denn ich glaube, wir haben, also ohne zu wissen, wie die Ausbildung damals gewesen wäre, war sie jetzt einfach perfekt.
Ja, es war bombastisch. Und ich glaube, wir sind beide auch sehr glücklich, dass wir sie jetzt letztendlich in Botswana gemacht haben, mit dem Anbieter, den wir ausgewählt haben. Es war wunderschön. Ich glaube, wir fangen auch vielleicht gleich damit an, wo wir es gemacht haben. Und
lass uns mal eben vielleicht nochmal so grundsätzliche Geschichten mal eben besprechen oder festlegen für die Zuhörer.
Ja.
Und zwar haben wir eine Ausbildung gemacht, die auf Englisch war.
Das stimmt.
Und entsprechend wissen wir sehr viele Wörter nicht auf Deutsch.
Ich habe extra zur Vorbereitung unseres Podcasts so ein paar Begriffe und Tiernamen auf Deutsch rausgesucht. Von den ganzen Vögeln.
Ich habe sie tatsächlich auch vor mir hier liegen. Und dann
von den ganzen
so,
Vögeln habe ich das nicht gemacht.
Ginsterkatze, Tibetkatze. Ich so, hä? Was ist das? Was sind das für Wörter? Entsprechend, also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wir werden diese Folge, das wird eine Denglisch-Folge, ne? Also ganz, ganz viele englische Begriffe, weil wir alles, was wir gelernt haben, auf Englisch gelernt haben.
Ja.
Und das möchte ich, dass ihr das irgendwie so im Hinterkopf behaltet. Ich werde versuchen, kein Anyways und so weiter zu nutzen, aber halt, wenn ich halt irgendwie über Janet oder Civets oder sonst irgendwas oder Kingfisher oder so spreche, dann ja, weiß
vor
ich
vor allen Dingen die Vögelnamen. Ich habe im Rahmen des Beitrages, wir haben schon einen Beitrag veröffentlicht auf unserem Blog über die Reise. Und da war ich auch kurz, dachte so, okay, dann gucke ich jetzt jeden Vogelnamen nach. Ach, nee, die heißen ja komplett anders auf Deutsch und ich hab's bei den englischen Namen belassen.
Man muss ja, ist ja auch so, dass wenn du jetzt als Tourist nach Südafrika, Namibia, Botswana für eine Safari gehst, dir die Guides auch nicht die deutschen Namen nennen werden, sondern die werden dir ihre englischen Namen halt nennen und vielleicht weiß der ein oder andere das ein oder andere deutsche Wort, aber grundsätzlich hilft es natürlich, die englischen Wörter zu haben. Also das wollte ich nur mal ganz kurz gesagt haben, das halt einfach mal so als Voraussetzung für diese Folge zu nennen. Und ja, dann würde ich einfach, genau wie du gerade gesagt hast, wir fangen einfach chronologisch, bauen wir das Ganze hier auf, wie das war. Du hast angesprochen, wir waren im Mai im Okavango-Delta, das allererste Mal, nicht das erste Mal in Botswana, aber das erste Mal dort oben, in diesem Naturspektakel, UNESCO-Weltkulturerbe, das tausendste.
Ja, es ist genau das tausendste,
Das tausendste UNESCO-Weltkulturerbe und ein ganz besonderer Ort. Und ich erinnere mich noch ganz genau, als wir damals in Maun gelandet sind und dann wieder losgeflogen sind, um in unser Camp damals zu kommen. Wir haben damals die Reitsafari gemacht und ich erinnere mich, wie unglaublich anders die Landschaft aussah zu dem, was ich halt aus dem südlichen Afrika kannte. Wir kennen Südafrika. Wir kennen, Südafrika ist ein Riesenland und unglaublich unterschiedlich vom Western Cape zum Eastern Cape. Oben KwaZulu-Natal, Krüger Nationalpark. Wir kennen Namibia relativ gut, nicht alles, aber relativ gut, auch nochmal komplett was anderes. Und dann hast du halt eben, wir kennen auch Thuli, die Thuli Area. Das ist im Osten Botswanas. Ja, und dann bist du da im Okavango-Delta, was einfach
komplett anders ausschaut als alles andere da unten, was ich gerade angesprochen habe.
Das Besondere am Okavango-Delta ist, dass es im Vergleich zu vielen anderen Orten im südlichen Afrika nie, wie spricht man das aus, nie bewirtschaftet wurde. Da war nie Agrarwirtschaft, da wurden nie Felder bewirtet. Das ist wirklich ursprünglich, wie es seit eh und je ist und war. Und da sieht man keinerlei Spuren von menschlichem Tun. Und das
vom
ist so,
modernen menschlichen Tun.
Nee, aber auch von früher. Also das wurde nie, von Menschen kultiviert, das Land. Und es ist so richtig, richtig, richtig wild.
Ja, ja, und das ist es. Und das ist was ganz Besonderes. Das haben wir im Laufe unserer Ausbildung gelernt, dass es ja im Kalahari Sand Basin quasi zum Beispiel steckt. Und das Besondere an diesem Delta ist, springe ich schon wieder zu weit vor, wahrscheinlich.
Schauen wir mal.
Aber dass das ja auf Granitboden wächst. Das ist halt, ja, wir haben so viel gelernt, Leute. Aber auf jeden Fall ist es Sand. Lass es einfach so sagen. Es ist Sand und es ist nährstoffarmer Sandboden. Und der Grund, warum das Okavango-Delta so ganz besonders ist, neben dem, dass, wie Line gerade gesagt hat, dass es halt eben nie kultiviert worden ist von Menschen, nie wurde da eine Stadt oder eine Siedlung oder sonst irgendwas Großartiges gebaut. Es gibt natürlich Dörfer, wo Menschen leben heute noch. Aber durch diese Besonderheit des Okavangos, des Flusses, der Wasser aus dem Hochgebirge von Angola runterbringt über Monate, bis sich das Ganze halt in diesem Delta, in einem der wenigen oder das einzige Binnendelta der Welt.
Nee, es gibt noch mehr Binnendeltas, aber ich glaube, es ist das größte Binnendelta der Erde, wenn ich mich richtig erinnere.
Das ist ein Faktor, warum es halt eben so ganz besonders ist, weil dieses viele, viele Wasser, was da runtergebracht wird, nährstoffreich ist durch die Nährstoffe der Berge. Und dann natürlich, dass sobald die Flut vorbei ist, die Regensaison anfängt, in der wir jetzt gerade waren, und dadurch halt dauerhaft Wasser im Umlauf ist, ist dieser Bereich so ganz besonders und so. Deswegen kann er überhaupt so viel Vegetation tragen und dadurch können so viele Tiere dort leben, wobei es gar nicht so eine krasse Dichte ist an Tieren. Und das macht das Ganze halt ganz, ganz, ganz besonderes und eine der letzten Wildnisse der Welt.
Da muss ich gleich mal einspringen. Während der Ausbildung war ich immer so, hä? Weil überall steht, das Okavango-Delta ist vergleichsweise überhaupt nicht artenreich und überhaupt, gar nicht im Vergleich zu zum Beispiel Costa Rica, ja, es ist eines der artenreichsten Länder der Welt und hat überhaupt nicht die Kapazität, um viele verschiedene Tierarten aufzunehmen. Das basiert aber, wie du gerade schön beschrieben hast, auf die Gesteinsform. Aber durch diesen Wasserzufluss der Flut auch noch zur trockensten Zeit kommen eben sehr wohl sehr viele Tiere in dieses Gebiet. Und das hat mich immer so fasziniert. Das ist eigentlich eine Region, die nicht viele Tiere beherbergen könnte, aber durch die ganzen Umstände und die Flut, die letztendlich nicht in einen Ozean abfließen kann, sondern da versickert, mitten in der Wüste, haben wir da letztendlich keine Wüste, sondern da stehen Bäume, da sind Gräser, da, also faszinierend.
Und das ist halt eben, du hast gerade Wüste. Das Okavango-Delta, beziehungsweise halt eben eigentlich fast komplett Botswana, ist Wüste.
Ja.
Und nur weil durch die verschiedenen tektonischen Plattenbewegungen und so weiter und so fort, ist halt so ein Becken entstanden, das Kalahari Sand Basin, die größte zusammenhängende Sandfläche der Welt, die einmal von quasi vom Western Cape, Kapstadt, mal so ganz grob gesagt, Kapstadt, bis in den Kongo geht. Und das ist ein Sand von da bis in den Kongo. Das ist so Zentralafrika. Das ist quasi der fast am Äquator. Über, weiß ich gar nicht. Und das ist halt so viel mehr Sand als zum Beispiel die Sahara. Oder die Gobi-Wüste. Oder ich weiß es nicht. Also es gibt ja so viele Wüsten auf dieser Welt. Aber das ist der größte zusammenhängende Sandabschnitt der Welt. Und mitten in diesem Sandabschnitt ist diese grüne Lunge. die nicht so krass ist wie der Amazonas oder sonst was, aber es ist eine grüne Lunge, die
auch
unglaublich...
Auch nur grün in der Regenzeit, ne? Weil zur grün, Flut, genau. Wenn du dich erinnerst, wir haben es ja geschafft, die Flut, das ist wirklich pures Glück gewesen, als wir letztes Jahr im Mai da waren, ist die gerade angekommen mit uns und wir konnten hinreiten. Nichtsdestotrotz war zur Flutzeit alles rundherum braun, weil es letztendlich ausgetrocknet war, mitten im Sommer oder Beginn des Sommers, Beginn des Sommers. Und das war jetzt auch das Besondere, als wir jetzt im Dezember zur Regenzeit da waren, es war alles grün.
Es war wunderschön.
Wunderschön. Also gigantisch. Vielleicht fangen wir auch gleich mal an mit, als wir angekommen sind.
Genau. Also nach 15 Minuten fangen wir dann mal an mit unserer Ankunft. Es ist wie immer. Und alle, die uns hier folgen, die wissen ja, dass wir halt immer hin und her springen und einfach irgendwie keinen roten Faden in so einer Diskussion, in so einer Unterhaltung finden. Einfach weil wir oftmals einfach too excited sind über das, was wir eigentlich sprechen.
Ja, wir sitzen hier beide gerade mit einem fetten Grinsen ja.
Genau. Wir sind angekommen Anfang Dezember. Nochmal ein bisschen zurück. Wir haben diese Reise über Naturecate gebucht. Das ist ein Anbieter in Deutschland, der verschiedene solche Ausbildungen,
Weiterbildungsprogramme, auch nicht nur in Afrika, aber eigentlich sind alle Ranger-Kurse, die man so buchen kann oder die man belegen kann, die werden über Naturecate angeboten, aber auch andere Reisen nach Südafrika zum Beispiel, alle aber mit Schwerpunktsthema Naturschutz und Weiterbildung.
Nature and Education, Naturecate, super geiler Name, wie ich finde. Und also wir haben bei denen auch die Ausbildung 2021 gebucht gehabt,
ja.
Und dann halt abgesagt gehabt. Und dadurch, dass wir halt eben damals schon quasi den Fuß da in der Tür hatten und uns schon den Kontakt hatten, haben wir damals einfach jetzt, also letztes Jahr dann einfach das wieder aufgefrischt und gesagt, hey, wir würden gerne, welche Termine gibt's denn? Und daraufhin hat Daniel, der Gründer von Naturecate, uns versucht, zu überzeugen. Er musste uns nicht überzeugen, weil wir waren ja überzeugt. Aber er hat gesagt, hey, mach mal nicht Südafrika, sondern mach Botswana. Okavango Delta ist ein bisschen teurer, tatsächlich ist deutlich teurer als Südafrika, aber es ist halt viel geiler. Und damit, ich habe ja natürlich nicht diesen direkten Vergleich. Ich kenne Krüger und jetzt kenne ich natürlich halt Okavango Delta. Und die Jahreszeit war perfekt. Wir hatten sehr viel Bedenken. Oder Angst,
oh, ja.
vor dieser Zeit, weil es halt eben diese Regenzeit ist und Regen bedeutet stehendes Gewässer. Stehendes Gewässer bedeutet Mücken und ich hasse Mücken. Und das war so das erste Bedenken. Dann natürlich war das zweite Bedenken, es ist halt einfach Sommer und Hitze.
Und Regen.
Ja, wir waren uns halt eben nicht so ganz sicher, ob das jetzt so die richtige Zeit ist. Andererseits ist halt Dezember, vor allem halt die zweite Dezemberhälfte für uns, einfach total ideal, weil, alle im Urlaub und im Weihnachtsstress und Neujahrsstress halt irgendwie sind und bei uns einfach total ruhig ist. Und das so für uns immer die beste Zeit ist, um halt so Dinge zu machen, wo wir halt kein Internet für brauchen und einfach mal komplett offline gehen können. Die erste Dezemberhälfte ist natürlich genau das Gegenteil, weil wir natürlich halt auch einen Online-Shop betreiben und Bücher verkaufen, die halt bei vielen von euch vielleicht unterm Weihnachtsbaum lagen und die Zeit halt komplett geskippt haben und gesagt haben, okay, weißt du was, scheiß auf den Umsatz, literally, weil Amazon hat unser Konto am 2. Dezember wegen einer anderen Geschichte gesperrt. Wir haben halt im Dezember kein einziges Buch verkauft. Aber ja, ich saß
dafür
da.
Dafür haben wir so viel neuen Input gesammelt für so viele neue Bücher.
Für so viele neue Bücher, deswegen, das holen wir alles doppelt und dreifach wieder rein. Aber wir saßen halt einfach wirklich da. Jetzt kommen wir zurück zu unserer Ankunft. Wir saßen am 2. Dezember in Maun, im The Duck. Das ist ein Café genau gegenüber vom Flughafen. Und das ist so der Treffpunkt, wo man sich halt immer mit seinem Guide oder mit seinem Tour-Operator halt eben
oder seinem Piloten.
Oder seinem Piloten, so wie wir es genau letztes Jahr im Mai gemacht haben. Und wir saßen da und ich glaube, Line hat sich darum gekümmert, dass wir African Guide Academy den Lehrer, den Trainer halt kennenlernen, JC. Und ich saß wirklich am PC, das ist so der letzte Punkt mit Internet, wo ich meinen Laptop noch irgendwie mit dem WLAN verbinden kann, dann bekomme ich wirklich die E-Mail, hey, Ihre VAT-ID ist ungültig, also Ihre Umsatzsteuer
Identifikationsnummer, schönes langes deutsches Wort.
Ungültig. Wir haben Ihr Amazon-Konto gesperrt und wir wussten tatsächlich, dass da gab es Probleme. Wir haben letztes Jahr irgendwie so Firma umstrukturiert und umgemeldet und so weiter und so fort. Und da gab es Probleme mit dem Finanzamt und die haben irgendwie unsere ID nicht erneuert aber genau an dem Tag, an dem wir für 30 Tage oder 28 Tage in die Wildnis gehen, da fällt Amazon auf, dass sie halt eben ungültig ist und dass wir halt sie unbedingt updaten müssen. Und ich habe gekocht.
Werbung. Ich sitze hier im Hotel in San José in Costa Rica nach 10 Tagen im Dschungel. Und so sehr ich Abenteuer liebe, weißt du, worauf ich mich jetzt am meisten freue? Neben meiner Familie natürlich. Auf mein eigenes Bett zu Hause. Nirgendwo schlafe ich so gut wie zu Hause. Seit über 4 Jahren schlafe ich auf einer Emma Elite Airgrid Matratze. Und ich kann dir sagen, das macht einfach den Unterschied. Die Matratze ist schon 3-mal mit mir umgezogen. Dieses schwerelose Gefühl, die perfekte Temperatur, egal ob Sommerhitze oder Winterkälte, genau das vermisse ich, wenn ich unterwegs bin. Selbst unser Gästebett hat eine Emma-Matratze und wirklich jeder, der bei uns schläft, schwärmt davon. Gerade ist Herbst-Sale und es gibt bis zu 50% auf viele Produkte. Mit unserem Code OFFTHEPATH sparst du nochmal 5% extra. Dazu kommen 100 Nächte Probeschlafen, kostenlose Lieferung und sogar die kostenlose Abholung, falls es nicht passen sollte. Am Ende kannst du meiner Meinung nach nur gewinnen. Entweder du gibst sie zurück oder du schläfst in Zukunft einfach besser. Und guter Schlaf ist einfach unbezahlbar. Also, klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sicher dir deine Emma-Matratze mit dem Code OFFTHEPATH.
Werbung Ende.
Ich muss dazu sagen, du warst beschäftigt damit. Ich habe ja auch gleichzeitig eine E-Mail an unseren Steuerberater geschickt, dass er sich bitte baldmöglichst sofort darum kümmern kann und ich noch bis 12 Uhr Empfang habe. Irgendwie so war meine E-Mail an ihn. Betreff dringend in Capital Letters. Ich habe mich aber nicht nur darum gekümmert, dass wir JC und den Rest der Truppe kümmern. Ich habe mich dann auch noch mit JC darum gekümmert, dass so, mein Gepäck ankommt.
Das ist auch noch dazu, das habe ich komplett vergessen. Ja, dein ganzes Gepäck ist gar nicht angekommen.
Genau, ich bin nämlich ohne Gepäck in Botswana gelandet. Meine Tasche hat es gar nicht erst geschafft. Und somit sind wir eigentlich beide relativ gestresst angekommen. Etwas, was wir nicht wollten, aber was passiert ist. Und
wir haben diese Reise so akribisch, so penibel geplant, weil wir halt so lange offline sind. Wir haben uns den Arsch abgearbeitet vorher, um halt eben diese ganzen Sachen hinzubekommen. Und dann kommt halt alles genau anders, wie erwartet.
Ich glaube, so spielt das Leben. Und am Ende war es aber auch nicht schlimm. Und ich habe versucht, irgendwie alle Infos durchzugeben bezüglich meines Gepäcks. Und du hast noch irgendwie alles Mögliche mit Amazon versucht. Und dann...
Und beide sind kläglich gescheitert.
Wir sind beide gescheitert, ja, das stimmt. Aber das machte nichts. Wir sind dann, irgendwann war es dann Zeit, wirklich abzureisen von der Zivilisation in die Wildnis. Wir haben glücklicherweise noch einen Ministopp im Supermarkt gemacht, wo ich mir noch wenigstens eine frische Unterhose kaufen konnte. Und dann ging es in den Busch.
Ja, das war tatsächlich, also einerseits, also war einfach genau richtig, weil sobald wir halt eben The Duck verlassen haben und die Balken des WLAN-Empfangs immer niedriger wurden und dann diese 3 Wellen weg waren, dann war das so, okay.
Jetzt ist vorbei mit Internet.
Alles, was du jetzt bis jetzt gemacht hast, das war alles in deiner Kraft und jetzt musst du einfach loslassen und jetzt lässt du dich auf das ein, was jetzt kommt.
Was war das für ein Gefühl für dich? Warst du gestresst oder befreit? Hattest du Angst oder warst du enthusiastisch?
Beides. Also es war wirklich so, dass ich halt, ich meine, jetzt im Nachhinein ist es natürlich total bescheuert, aber es ist halt einfach wirklich so, dass wir halt im gesamten Dezember keinen Umsatz gemacht haben und ein paar tausend Euro Umsatz weggefallen sind. Einfach nur wegen dieser Kleinigkeit. Aber ja, ich konnte halt in dem Moment nichts machen. Und in dem Moment habe ich dann einfach losgelassen. Also bis zu dem Punkt, wo ich halt da saß und alles noch in irgendeiner Art und Weise steuern konnte. Ich konnte es nicht kontrollieren, aber ich konnte steuern. War ich halt total angespannt. Und sobald es hieß, hey, wir müssen jetzt los, weil wir müssen noch 2 Stunden fahren, war das so, okay, cool. Ich habe lange darauf diesen Moment hingearbeitet. Ich weiß, wie das jetzt ist. Also jetzt muss es einfach laufen. Und wenn es jetzt nicht mehr läuft, dann so what? Dann schaue ich es mir halt in 28 Tagen an, was dann passiert ist.
Mir ging es, glaube ich, ähnlich. Ich hatte einerseits so, shit, ich muss irgendwie, müssen wir das jetzt noch regeln? Und was mit meinem Gepäck? Ich kann doch jetzt nicht irgendwie 4 Wochen lang dasselbe anziehen und aber als wir dann losgefahren sind, war es gleichzeitig so, mein Gott, die Welt dreht sich weiter und jetzt beginnt das richtige Leben, das richtige Abenteuer.
Ja.
Das, worauf wir monatelang hingearbeitet haben, und ich habe mich tierisch gefreut. Und ich weiß noch, wir sind, ist Maun die zweitgrößte Stadt Botswanas?
Nee, du hast Gaborone, Francistown.
Francistown ist größer.
Und dann könnte sein, dass du Maun, ich kenne Botswana zu schlecht, um das einzuschätzen.
Auf jeden Fall.
Aber es ist auf jeden Fall irgendwie so in den Top 5, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Nur mal, um so eine Referenz zu geben, Botswana ist natürlich auch wieder ein Riesenland und hat nur 2 Millionen Einwohner.
Ja.
Maun ist eine der größeren Städte und gilt als das Tor des Okavango-Deltas. Da kommt man an oder im Norden in Kasane, aber eigentlich, wenn du ins Okavango-Delta möchtest, reist du nach Maun. Und worauf ich hinaus möchte, ist, wir sind, weiß ich nicht, ein paar Minuten auf Asphalt gefahren, um dann rechts abzubiegen auf Schotter.
Auf Sand.
Auf Sand.
Schotter,
ja,
Schotter
gibt es da ja gar nicht.
Sand.
Ja, und von da an sind wir 4 Wochen lang Offroad, nicht Offroad, schon auf Wegen, aber nicht mehr auf Asphalt gefahren. Du. JC ist rausgefahren. Ich?
Ich bin noch einmal kurz Asphalt gefahren.
Ah ja, ja gut, das ist eine andere Story.
Spoiler Alert.
Ja.
Hat einen Unfall. Musste ins Krankenhaus.
Ja, naja.
Also wir hatten einen Unfall auf der Straße.
Und ja.
Egal, Spoiler, ich erzähle euch die Geschichte ja. später.
auf jeden Fall sind wir kurz angehalten. JC hat das Difflok reingemacht, ne? Mhm. Und dann ging es ab in den Busch. Und wir sind um die 2 Stunden gefahren. Erstmal durch tatsächlich so eine Pufferzone, nennt man das. Die befindet sich immer so außerhalb von Naturschutzgebieten. Und dann ging es auch schon an eine Kontrolle und dann sind wir in das offizielle Gebiet des Okavango-Deltas und in unsere Concession, die Concession 30, meine ich, Rands Concession, reingefahren. Und wir sind ziemlich lange durch Mopani-Wald gefahren und dann kamen wir an.
Also allein der Fakt, also als wir angekommen sind, dann waren das Büsche, grüne Büsche.
Ja.
Also jetzt nennst du es Mopani.
Ja, ich weiß es ja jetzt.
Aber das ist halt genau das, was halt diese Ausbildung ausmacht. Ne? Also du bist angekommen und dann Vögel. Und jetzt, als du zurückgekommen bist, hast du gesagt, ah, dann haben wir noch einen Striped Kingfisher und einen Hupu und ein, weiß ich nicht, was wir noch irgendwie gesehen haben. Und das ist so unglaublich geil, diese Transformation zu beobachten und jetzt halt auch im Nachhinein halt zu besprechen. Weil ja, das ist halt einfach ein Mopani-Wald, Mopani-Forest, durch den du fährst, bis du halt in diesem Camp bist. Ein geliebt von Elefanten.
Und Büffeln.
Und Büffeln. Und ja, aber wir sind angekommen und das Team, also das Camp ist halt, es gibt 2, 3 Trainer und dann gibt es noch, ich weiß gar nicht, wie viele, 6, 7?
Ich glaube, es gibt mehrere Trainer fürs gesamte Camp, aber es sind natürlich nicht alle vor Ort.
Aber auf jeden Fall stand das Staff halt da und hat gesungen.
Ach, das war schon wieder
und
so schön.
Ich liebe das, wenn du halt in Afrika irgendwo ankommst und dann wirst du halt mit Gesang quasi.
Die haben auch alle so eine tolle Stimme.
Mega.
Es ist
begrüßt und dann ist so wow. Und man muss dazu sagen, wir sind, weiß ich nicht, um 14 Uhr oder so in Maun losgefahren und das waren wir zwei, der Esel nennt sich immer zuerst, dann Tobi, Stefanie und Petra, die zwei Damen zum Schluss, die haben einen Trails-Kurs gemacht.
Das Wilderness bedeutet, Trails.
Wilderness Trails. Die waren gar nicht bei uns in der Gruppe. Tobi war bei uns in der Gruppe und wir haben uns. Es ist einfach cool, weil alle Leute, die halt da sowas machen, die haben natürlich mehr oder weniger oder zumindest ein ähnliches Interesse. Und das ist halt so, du kennst dich nicht und du laberst zwei Stunden einfach miteinander über Gott und die Welt und auch natürlich, wie bist du drauf gekommen, was machst du eigentlich zu Hause und so weiter und so fort. Und die Backgrounds sind einfach komplett unterschiedlich, von Pharma zu Amazon zu Consulting zu Reiseblogger. Und trotzdem, du bist da und du hast dieses eine Interesse für Wildnis, für Natur, für Safari, für wilde Tiere. Und das ist richtig cool. Und das bedeutet, man fängt halt einfach auf einem ganz anderen Level an. Und das ist halt eben, das finde ich halt immer so cool an solchen Reisen. Das ist ja ähnlich wie bei unseren Gruppenreisen, die wir veranstalten. Dass einfach like-minded people, also Leute, die zum Beispiel off the path halt folgen und lesen, und natürlich die Natur lieben und Erlebnisse machen, erleben wollen, einfach zusammenkommen. Und es ist irgendwie nicht so dieses awkward, lass mal irgendwie ein Thema finden, über das wir sprechen können, sondern nein, das ist einfach automatisch da und deswegen ist es eine natürliche Beziehung und das fand ich cool, weil wir sind angekommen in diesem Camp und das war halt einfach so ein easy.
Es war easy und man hatte kurz noch überlegt, ob wir eine Game Drive am Abend hinbekommen. Wir waren ein bisschen spät dran, glaube ich. Aber wir wollten auch alle gar nicht raus, weil wir waren am Wasserloch, beziehungsweise das Camp hat ein Wasserloch direkt am Camp, mehr oder weniger. Da ist auch eine Feuerstelle. Da haben wir uns getroffen und da waren dann die Löwen.
Naja, ja.
Ja.
Also es war sie waren da, aber es war so, dass wir angekommen sind. Und wir sind natürlich, wir sind irgendwie, weiß nicht, 40 Stunden von Mallorca nach Mauen gereist, ohne Gepäck und so weiter, total gestresst. Wir sind duschen gegangen.
Natürlich sind wir duschen gegangen.
Und ich komme raus und denke mir so, habe meine Ferngläser das allererste Mal rausgeholt, so super geile neue Swarovski, irgendwas so. Ich stehe da so und schaue und dachte, hä? Sind die kaputt? Das sind doch Löwen. So, Lina, das sind Löwen. Und du so, nein. Ich so, doch, wirklich. Das sind, ich bewege mich hier gerade so, als wenn ich ein Video machen würde. Ihr seht mich natürlich nicht, aber ich habe, also auf jeden Fall stand ich da und ich konnte meinen Augen nicht glauben. Lina hat meine Erzählungen nicht geglaubt. Die kam dann raus mit einem Handtuch noch über dem Kopf und so weiter, hat dann auch das Fernglas in die Hand genommen und da waren tatsächlich halt erstmal nur zwei und dann später drei Löwen. Das war einfach so geil. Du bist gerade erst angekommen. Ja, du hast gerade erst deine Tasche halt ins Zelt gepackt, bist schnell duschen gegangen. Erzählen wir auch noch gleich mal dazu, wie Duschen aussieht im Camp. Und dann hast du einfach Löwen.
Und ich muss dazu sagen, wir hatten schon, ich glaube, seit über 2 Jahren keine Löwen mehr gesehen. Ne? Wir hatten nicht das Glück, letztes Mal in Namibia Löwen zu finden. Und wir haben auch im Okavango-Delta auf unserer Reise, Reitsafari davor, keine Löwen gesehen. Also es war etwas her, dass wir Löwen gesehen hatten.
Ja. Und das war richtig cool. Das war so ein krasser Start. JC meinte so, ja, wir wollten eigentlich noch einen Game Drive machen. Und ich so,
the game is here.
Genau, die bewegen sich doch gleich hier. Und also sie waren noch ein bisschen weg vom Wasserloch. Und wir haben uns dann einfach wirklich Stühle genommen. Dieses Camp
ich würde mich so gerne wieder dahin beamen.
Dieses Camp ist unfenced, also da ist kein Zaun. Da ist nur so ein kleiner, leichter Draht auf ungefähr so 2,50 Meter, damit die großen Elefanten nicht durchlaufen.
Aber sie waren trotzdem im Camp, glaube ich, waren zwei Bullen bei uns.
Genau. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil sie halt schon mal, also in der krassen Trockenheit von 2019
war das, glaube ich.
Mhm. Sind die halt ins Camp gekommen und haben die ganzen, wie nennt sich das denn, Septic Tanks, das nennt sich
Abwassertanks, oder?
Ja, nicht Abwassertanks, sondern die Sickergrube. Die Sickergruben haben die quasi geöffnet, zerstört. Ja. Und dann,
weil die so durstig waren
für Feuchtigkeit. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn die ganze literally, also im wahrsten
Sinne des Wortes,
im wahrsten Sinne des Wortes, die ganze Scheiße halt überall verteilt ist. Und daraufhin haben sie halt eben diesen Draht auf 2 Meter gepackt, damit die großen Bullen und Kühe da nicht durchkommen.
Aber sonst imponieren tut das keinem Elefant, wenn der irgendwo hin will.
Aber ansonsten kann da halt alles durchgehen und das ist auch alles durchgegangen. Wir haben Wild Dogs im Camp gehabt. Wir haben Leoparden im Camp gehabt.
Büffel haben immer neben uns geschlafen.
Ich bin eine Nacht aufgewacht, weil ich halt irgendwie Rascheln gehört habe und dann mache ich die Taschenlampe an und dann steht einfach ein Büffel einen Meter vor mir und schaut mich an.
Der hat sich vor allen Dingen in den letzten 2 Wochen immer direkt neben unser Zelt gelegt. So hat sich's angehört.
Das ist so krass, weil ich meine, Büffel, es ist Big Five. Es ist Big Five bedeutet ja die gefährlichsten Tiere zu Fuß zum Jagen.
Ja.
Und das ist einfach ein sehr, 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 sehr gefährliches Tier mit einem krassen Temperament. Da steht einfach mal einen Meter vor mir.
Ich erinnere mich auch, dass JC gesagt hat, über die Leoparden, die hier im Camp sind, müsst ihr euch keine Gedanken machen. Aber die Büffel. Und also vor Büffeln hat man wirklich
Respekt. Das war krass. Und ich bin auch zum Beispiel aufgewacht und habe den Leoparden quasi
gehört auch, ne?
An meinem Kopf quasi gehört. Ich kann das jetzt nicht, aber also das ist einfach so ein krasses Geräusch. So ein mega krass. Macht sogar Finn, der große Augen. Oder, keine Ahnung, Löwen. Wenn die halt nicht durchs Camp laufen, sondern am Camp vorbeilaufen und dann irgendwie so in diesem Kanal langgelaufen sind und dann, ich erinnere mich noch einmal passiert, wo so ein Löwe, ein männlicher Löwe vor unserem Zelt quasi gebrüllt hat. Ich bin, also so schnell saß ich nie. Also es war einfach, das geht durch den ganzen Körper.
Das ist, glaube ich, auch so noch so ein bisschen so ein Urinstinkt, dass man als Mensch auf solche Tiergeräusche krass reagiert. Ja. Also das vibriert im ganzen Körper. Du hattest es gerade schon gesagt, Channel, nochmal so ein bisschen zum Okavango-Delta und zur Lage unseres Camps. Das Camp befindet sich im Süden des Deltas. Und das Besondere am Okavango-Delta ist, wie du gerade schon gesagt hast, es besteht aus Channeln, also Kanälen und Inseln. Und letztendlich kann man sich das vorstellen, wir hatten ja schon zu Beginn gesagt, dass wir eigentlich eine Wüste haben. Jetzt ist das eine Wüste, die mit Gras bewachsen ist und eigentlich offene Ebene war. Und es haben sich aber über die Jahrtausende hinweg Inselchen gebildet und auf diesen Inseln wiederum wachsen Büsche und große Bäume. Und dazwischen haben wir aber immer noch offene Ebenen, die sogenannten Kanäle oder Channels, wo dann auch das Wasser letztendlich, wenn die Flut kommt, stehen bleibt und die Inseln bleiben trocken. Und das ist so, dass unser Camp war natürlich auch auf einer Insel und ringsherum waren Kanäle, wo letztendlich zur Flutzeit das Wasser steht. Und durch diese Kanäle, wenn dann ein Löwe brüllt, schallt der Echo natürlich nochmal viel krasser. Und das war so das Besondere, dass wir im Camp, wenn dann ein Löwe bei uns vorbeilief und gebrüllt hat, dass man das so richtig, richtig laut auch gehört hat. Das war gigantisch. Also wirklich.
Ungefähr.
Ich glaube, wir haben es auch aufgenommen.
Wir haben es aufgenommen. Ich finde, das hört sich ziemlich
das
gut an.
Das hört sich sehr gut an.
So. Also das gepaart mit ganz vielen anderen Geräuschen von und es ist einfach, es ist unglaublich. Erstens, es ist unglaublich, wie man sich dran gewöhnt.
Ja, total.
An diese Geräusche von diesen ganzen, ja auch gefährlichen Tieren. Ne? Also, ja. Aber wir schweifen mal wieder komplett ab. Wir haben eigentlich angefangen so, wie ist das Camp?
Genau.
Wir sind am ersten Tag. Wir sprechen nach 35
Minuten. Auch sicher.
Wir machen heute 3 Folgen übrigens.
Ja, nee, ich glaube, wir werden so die ersten Tage sehr intensiv besprechen und danach so wie wir es ja auch wahrgenommen haben, danach haben wir ja sehr viel Zeit mit Lernen verbracht, auch im Camp.
Und das verschwimmt dann irgendwann auch, die Tage verschwimmen dann alle.
Ja, aber die ersten Tage sind sehr intensiv, mit sehr viel Herzklopfen auch und sehr viel Stress und Panik. Vielleicht springen wir auch gleich mal dahin. Unsere erste Game Drive am Morgen.
Genau, also Petra und Stefanie haben uns verlassen am nächsten Tag. Wir haben Abend gegessen zusammen. Und es sind dann noch Zeppo und Rhea dazu gekommen. Also unsere Gruppe bestand aus
5 Leuten.
5 Leuten. Rhea, Zeppo, Tobi, Line und mir.
Genau.
Und wir 5, wir haben die nächsten 2 Wochen miteinander verbracht. Dann haben Rhea und Zeppo uns verlassen, Rhea uns vom Feuer verlassen. Dann kamen 2 andere Mädels dazu und Tobi blieb aber bis zum Schluss. Also wir 3, Tobi, Line, Sebastian, wir waren die ganzen 28 Tage vor Ort.
29 Tage. Das möchte ich auch gleich mal kurz hier einblenden. Das ist nämlich das Besondere an dem Kurs. Er dauert 29 Tage und er kann für die Leute, die nicht so viel Zeit haben, auch in 2 Module oder zwei Wochen aufgeteilt werden. Und das haben einige Leute gemacht, zum Beispiel Zeppo, der hatte seine ersten 2 Wochen schon 1 Jahr davor absolviert und kam für seine letzten 2 Wochen und die noch fehlenden Module und praktischen Stunden, die er sammeln wollte. Und somit war es halt, dass wir 3 die 4 Wochen zusammen waren und dazwischen halt andere Leute kamen.
Ja. Und ja, genau. Lass uns einfach dann einfach in Tag 1 starten.
Unsere Schockmomente. Wir haben festgestellt, dass wir haben nicht darüber gesprochen vor Ort, aber jetzt, als wir zurück waren, war uns beiden bewusst, dass es uns ziemlich gleich ging bei der ersten Fahrt und der ersten Frage, die uns JC stellte. Es war nämlich so, wir sind rausgefahren.
Um wie viel Uhr? Also wann bist du aufgestanden?
4.45 Uhr hat der Wecker geklingelt. Um 5.15 Uhr, das war übrigens jeden Tag so, 4.45 Uhr hat unser Wecker geklingelt. 5.15 Uhr trifft man sich zum Kaffee und Tee und so. Es gibt so eine Art Zwieback morgens im Campzentrum oder an der Feuerstelle. Und um 5.30 Uhr ist dann Abfahrt mit dem Wagen. Und so dann auch am Samstag, unser erster Samstag, Gesundheit.
Sorry.
Und wir sind keine 5 Minuten rausgefahren. Nochmal, Tobi, Sebastian, ich, Rhea und Zeppo. Und JC fragte uns, er blieb stehen. Ich weiß noch nicht mal, ob er stehen blieb. Er fuhr langsam, blieb stehen, I don't know. Auf einmal auf jeden Fall richtete er die Frage an uns, what bird is this? Und ich nur so, was? Wo? Welcher? Naja, auf jeden Fall spielte er an auf einen Vogelgesang, den man hörte. Und ich nur so, shit. Ahnung.
In dem Moment war ich noch nicht so shit. Und war so, naja, woher sollen wir das denn wissen?
Naja, aber dann richtete er seine Frage direkt an einen von uns. Und zwar zum Glück an Rhea, aber zu unserem Erstaunen JC dann so, Rhea? Und Rhea so, is this a woodland kingfisher? Und JC, this is a woodland kingfisher. Und ich nur so, double shit.
Da war ich auch so, ach, du Scheiße. Dann erinnere ich mich noch so an die Worte von Daniel. Lernt
die Vögel
Sounds, die Gesänge.
Bird calls, macht
Ladet
das.
Ladet euch die App runter.
Die haben wir uns runtergeladen.
Hört sie euch an, lernt sie. Und dann hat er immer noch so 2 Wochen vorher oder 10 Tage vorher. Und wie läuft's mit dem Lernen der Vögelsounds? Und wir so, ja.
Also reingehört haben wir mal, aber wirklich gelernt haben wir nicht, nein.
Nee, also nein, man muss ganz ehrlich sagen, also wir saßen schon mal so einen Abend da und ich meine, wir haben das ja auf Instagram in den Storys schon, also wir haben dann...
Die Mammals haben wir
Mammals
gelernt,
und so.
Die brauchten wir aber nicht so unbedingt.
Und also es ist halt so, dass wir, das muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, ja, 29 Tage hast du gerade gesagt, ne? Und diese Ausbildung geht normalerweise 55 Tage. Und das ist halt eben diese super krass komprimierte Ausbildung. Und die setzt voraus, dass man halt eben seine Hausaufgaben macht und halt vorher auf eigene Faust lernt. Und 13, also man hat so ein fettes Buch,
Das Manual.
Das Manual. Und da sind 13 Module drin Und zu diesen 13 Modulen gibt es auch noch 13 Workbooks, die wir alle ausfüllen mussten. Und dann halt eben noch die Sounds zu diesen ganzen Vögeln, die man halt alle...
Und Frösche. Frösche hatten wir Frösche uns gar auch, nicht angeschaut
genau, vorher. Die man hätte einfach vorher lernen sollen. Und naja, wie das Leben halt einfach so spielt. Und wir haben halt im November halt auch noch mal einen großen Auftrag gehabt und so weiter, der dazwischen gekommen ist. Und
es ist auch privat viel passiert bei uns.
Voll.
Und wir waren echt...
Und dann, Bird Calls. Und dann sitzt du da an Tag 1 oder 2 und dann, what bird is this? Und du denkst so,
und ich dachte shit. Mir so... Fuck, ich hätte doch mal jeden Abend noch von 11 Uhr bis 12 Uhr nachts einfach lernen sollen. Jetzt ist vorbei. Das schaffe ich nie.
Also
diese mal ganz Prüfung
ehrlich,
und
ganz
alles.
Ehrlich, also du kannst ja mal eben kurz weiter. Ich habe hier nämlich die Bird Guide. Dann habe ich hier Kingfisher. Ja. Und dann haben wir hier einmal den Woodland Kingfisher. Ja. Moment. Das gehört. Nochmal. Ja, das ist der Woodland Kingfisher. Und das
ist der Striped Kingfisher.
Hört sich fast gleich an, aber man muss halt diese ganz kleinen Nuancen herausfinden. Kann ich jetzt einigermaßen nach der Ausbildung, aber an Tag 1 oder 2 stand ich da und dachte so,
genau so ging es mir auch.
Also, wo geht's hier nach Maun?
Ich glaube, wir hatten beide so innerlich eine Panik. Wir haben nicht wirklich drüber gesprochen, aber ich glaube, wir hatten beide die ziemliche Panik, dass wir das alles nicht packen werden. Und ich weiß nicht, also ich war aber andererseits auch total beeindruckt von Rhea. Und das Gleiche war auch Zeppo. Zeppo konnte auch irgendwie die Hälfte aller Vögel schon. Und wir dachten uns so, ach du Scheiße. Das Gute war, dass Tobi uns sehr gleichgesinnt war und auch so gut wie gar nichts konnte und kein Bird Call. Und da waren wir wenigstens zu dritt im Boot. Ich nehme es gleich vorweg. Wir haben in der Prüfung es geschafft von den 40 Vögeln. Du, Sebastian, hast 37 erkannt, ich 35.
Ich habe mich geärgert, weil die Fehler, die ich gemacht habe, waren minimal. Ich wusste ganz genau,
bei
welche
mir
Fehler
das
ich
Gleiche,
gemacht habe.
Ja.
Eigentlich hätte ich 40 von 40. Ich konnte 40 von 40. Und wir haben heute Morgen... also
das wollte ich auch gerade noch erzählen. Es ist unglaublich, wie schnell man dieses Wissen und diese Fähigkeit wieder verliert. Weshalb, was ich total klasse finde, Sebastian angefangen hat, jeden Morgen, wenn wir Kaffee frühstücken und unser Frühstück zunehmen, macht er die Bird-App auf und spielt ein paar Calls und wir fragen uns gegenseitig ab, damit dieses Wissen bleibt und diese Fähigkeit. Weil es ist wirklich so, und das finde ich das Faszinierende, während als ich mir vor der Ausbildung diese Calls ab und zu mal angehört habe, dachte ich so, ja gut, das eine hört sich wirklich an wie ein schöner Singvogel, das andere hört sich eher an wie so ein kreischender Affe, das hört sich an wie so ein, I don't know, Schweinchen eher. Man hatte überhaupt nicht diese Fähigkeit, aber dann während dieser Ausbildung zu sehen und zu lernen, was das Gehirn und die Sinne eigentlich alles leisten können, wenn man sich konzentriert und wenn man wirklich lernt und wenn man sich damit tagtäglich beschäftigt. Das fand ich super faszinierend.
Vor allem lernen. Also etwas, was ich ja seit, ich würde jetzt mal sagen, so konzentriert seit 15 Jahren nicht mehr gemacht habe.
Das ist natürlich, man ist auch nicht mehr so jung wie damals.
Also ich habe ja diesen Lernmuskel ja gar nicht mehr. Natürlich lerne ich noch jeden Tag und das finde ich das Geile an meinem oder unserem Beruf, dass wir ständig Neues dazulernen, weil diese Reiseblogger-Welt oder dieser kreativen Welt, in der wir unterwegs sind, so unglaublich schnelllebig ist und immer neue Technologie dazu kommt und man immer wieder Neues dazulernt. So jetzt mit Artificial Intelligence und so weiter und so fort. Aber du lernst halt immer so hier ein bisschen da was. Und du hast ja schon irgendwie Vorwissen und du baust ja einfach nur darauf auf.
Wir haben bei null angefangen. Also
das
nicht bei null, wir waren ja schon ein paar Mal in Afrika und kennen was zu tun, aber so was Thema Geologie oder Astronomie angeht oder Klima und Wetter und wie die Wolken heißen und wie Winde entstehen. Und
Cumulus Nimbus.
Ja, das sind die Regenwolken. Ja.
das ist einfach so Cumulus Stratus, Stratus Cumulus, Cirrus und Alto und ich weiß nicht was. Und wie entsteht Thunder und Lightning und was bedeutet eigentlich Weathering und warum ist das wichtig und was können wir eigentlich...
Was ist Erosion im Vergleich?
Erosion und durch Erosion, also durch dieses Gestein, wenn das eruiert und klein gemacht wird durch Weathering, was passiert dann? Was für Pflanzen können dann halt wachsen, basierend auf den Gesteinen, die da vorher waren? Crazy.
Aber auch mega geil.
Und das halt eben alles zu lernen und also ich habe in einem Video, glaube ich, habe ich so erklärt, dass die Lernkurve, die geht nicht so leicht hoch, sondern die geht einfach so 90 Grad Winkel die ersten paar Tage in die Höhe. Und das ist einfach so nach jedem Drive, nochmal zurück zu diesem einen Drive, wo wir halt so krass schockiert waren. Aber wir haben so ein kleines Büchlein.
Ich wollte da gerade auch hinaus, genau. Wir haben für diese Ausbildung wirklich nochmal so ein komplettes Schulmaterialset bestellt. Jeder von uns hat ein Federmäppchen gehabt mit 3 Kugelschreibern, Bleistiften, Anspitzer, Markern und jeder von uns hatte 2 Notizbücher, ein normal großes und so ein Pocketbuch, so ein kleineres. Und diese Pocketbücher, da hatte jeder von uns immer eins auf den Ausflügen, auf den Pirschfahrten dabei und später auch auf den Buschwanderungen. Ja, und ich erinnere mich auch, ich habe da so reingekritzelt, ich kann das gar nicht mehr lesen, glaube ich, heute. Und auch so völlig durcheinander. Und wir waren 2 Stunden unterwegs und ich dachte mir schon, geil, das wird ja nie reichen, dieses kleine Büchlein bei dem, was ich hier alles reinschreibe.
Ja.
Dir ging es auch so,
ja,
oder?
Nee, das war bei mir ganz genauso. Ich hab da so unglaublich viel reingeschrieben. Und dann zum Schluss haben wir halt noch mal so ein größeres Büchlein gehabt, wo wir halt damit halt auch wirklich gelernt haben und dann diese Notizen von den Drives halt quasi in dieses große Buch gepackt haben. Und ja, ich muss sagen, ich war wahnsinnig. Also die ersten paar Tage, ich war wahnsinnig überfordert. Ich war wahnsinnig, also natürlich begeistert. Also das darf man bei den ganzen nicht vergessen. Ich war fasziniert und begeistert von Wissen unseres Guides oder unten dann später auch unserer Guides. Also wir haben dann Guide gewechselt. Oder einen anderen dazu bekommen. Ich war fasziniert über das Wissen von Zeppo und Rhea zum Beispiel. Zeppo hat ja schon 2 Wochen den Kurs gemacht und hatte schon echt eine Basis und hat in diesem einem Jahr, dazwischen weiter auf eigene Faust gelernt und der wusste was Vögel. Der war so ein Bär. Der war so cool. Zeppo war richtig cool. Also wenn wir längere Zeit miteinander verbringen würden, also noch mehr, dann würde das ein richtig guter Freund werden. Das ist so ein richtig cooler Typ, der unglaublich viel Wissen hat, aber der halt total Buchwissen, halt, der ist halt so super scientific unterwegs, ne? Der kann dir die ganzen scientific names der Vögel und so weiter, nämlich so, nenn mir doch einfach mal den Common Name. Aber das war einfach so cool. Und ich war so fasziniert davon.
Aber auch, also generell Rhea und Zeppo, 2 Einheimische und beide von unterschiedlichen Tribes. Und was die uns dann auch vor allen Dingen auch zur Pflanzenkunde erzählen konnten, wofür sie was in ihrem Tribe nutzen. Weil auch sowas mussten wir können, beziehungsweise sowas ist super wichtig zu wissen und sich auch auszutauschen mit anderen Guides, weil das sind so spannende Fakten, die man letztendlich seinen Gästen weitergibt. Weil das, was wir an Theorie gelernt haben, ist eigentlich mehr so Hintergrundwissen für uns. Und ich wüsste nicht, wann ein Safari-Guide jemals einem Gast erklärt, wie das Verdauungssystem von Antilopen funktioniert. Das mussten wir können, aber das ist nicht unbedingt das Wissen, was du an deine Gäste weitergibst. Aber
ich kann dir sagen, Antilopen, die meisten Antilopen sind Ruminants. Sie haben ein 4-chambered Stomach, also 4 Kammern Magen. Der erste Magen ist der Rumen, der zweite Magen ist der Reticulum. Dritte Magen ist Omasum. Und der vierte Magen ist Abomasum. Und ich kann dir auch sagen, wenn du möchtest, ganz genau Schritt für Schritt, was in jedem Magen passiert. Ich lasse es aber, weil es aber trotzdem sehr, sehr interessant ist, wie das alles funktioniert und wie Kühe am Ende jetzt so auf zu Hause
wiederkauen.
Ja, was da passiert. Nee, mega, mega, mega spannend. Und aber das ist halt, das, wie der Kurs aufgebaut ist, mal auch nochmal ganz kurz, und das ist das Coole, dass da auch Einheimische, oder das heißt nicht auch, sondern hauptsächlich eigentlich Einheimische dabei sind und wir als Ausländer, die halt eben was lernen wollen und sich für diese Thematik halt interessieren. Und nach Tag 1, wir haben einen Tag mit JC gehabt.
Ich wollte da gerade noch hinaus drauf, was uns, glaube ich, allen nicht bewusst war, was JC so, glaube ich, schon so durch die Blume schon angekündigt hatte. Auf jeden Fall sind wir morgens mit ihm rausgefahren und nachmittags auch nochmal. Und er hat uns auch zwischendurch immer mal wieder so ein paar Sachen erklärt und gesagt, ah, das ist so eine wichtige Guiding-Technik. Und dann hat er irgendwann die Info fallen lassen, dass das jetzt sein letzter Drive mit uns ist. Also er war ja gerade mal zweimal mit uns unterwegs.
Wenn du mal nicht aufpasst, weil du gerade einem Vogel zuhörst oder irgendwie der Gras anschaust oder einfach irgendwie
was notierst oder
was aufschreibst oder halt einfach nur träumst. Oder halt an deine Wett-ID und Amazon denkst oder was auch immer, ne? Dann verpasst du so ganz, ganz. Das Krasse ist, dass dir diese Trainer eigentlich alles sagen. Also alles durch die Blume sagen. Und du wirklich ganz genau aufpassen musst, wie sie es sagen, wann sie es sagen. Und also wie Line gerade gesagt hat, so ja, das ist so mein letzter Drive. Ja, was soll das denn heißen? Ich habe es nicht kapiert. Ich habe es einfach nicht kapiert. Und dann zum Abendessen sagt er so, Sebastian, morgen bist du dran. Ich sitze da so heftig. Wie, ich bin morgen dran? Also, was meinst du? Naja, du bist morgen. Ja, das habe ich schon verstanden, dass ich dran bin. Aber womit? Was mache ich denn morgen? Naja, morgen fährst du uns. Hey, ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe verstanden, was er gesagt hat, aber ich habe es auch nicht verstanden.
Das Krasse ist ja auch, er hatte in der Zwischenzeit schon zum Mittagessen den Schedule aufgeschrieben im Klassenzimmer, wer wann dran ist, aber keiner hatte sich das angeschaut und keiner hat sich so wirklich Gedanken darüber gemacht, was das jetzt genau bedeutet. Und um es klipp und klar auf den Punkt zu bringen, ab Sonntag schon, also wir sind Freitag angekommen, Samstag hatten wir unsere zwei Game Drives morgens und nachmittags mit JC. Und ab Sonntag waren wir Studenten dran, damit die Ranger zu spielen und zu fahren. Und du warst der Erste.
Und ich war der Erste. Ich bin nicht ins kalte Wasser geschubst worden, sondern ich bin halt, weiß ich nicht, 10 Meter unter Wasser rausgelassen worden. Also, das war wirklich, wirklich krass, weil wir sind von dem Drive zurückgekommen und dann hat er wirklich nochmal ganz klar, klipp und klar gesagt, Sebastian, denk dran, du bist morgen dran, du bist morgen unser erster Fahrer. Ich so, hä, wie bitte? Also, naja, du musst jetzt schon die Intro machen.
Das Pre-Activity Briefing.
Pre-Activity Briefing heißt das im Fachjargon und das bedeutet einfach, dass du nach dem Essen dich halt deinen Gästen halt vorstellst und halt herausfindest, so hey, welche Allergien haben sie, welche Beeinträchtigungen, welche Interessen aber auch, warum sind sie jetzt gerade hier, was wollen sie halt unbedingt sehen und so. Und wenn du diese Interessen halt aufnimmst und du erklärst ihnen halt eben auch noch, was sie mitnehmen sollen, damit du dann am nächsten Morgen halt starten kannst, fahren kannst. Und alle
damit am nächsten Morgen niemand in Flipflops und pinken Kleidchen erscheint, zum Beispiel.
So. Und das sollte ich jetzt, nachdem ich es zweimal gehört habe und nicht richtig aufgepasst habe, wiedergeben. Und das waren alle schockiert, ne?
Ja, also ich glaube, wir waren alle schockiert.
Ich hatte ungefähr so eine Viertelstunde, 20 Minuten, um mich darauf vorzubereiten. Und dann bin ich so wirklich im Kopf so durchgegangen, okay, aufschreiben, was musst du jetzt machen, was musst du, welche Punkte sind wichtig, worauf musst du, dann willst du nicht ablesen, sondern es halt irgendwie einigermaßen frei rüberbringen und nicht einfach den Zettel die ganze Zeit vor der Nase haben. Hab dann eigentlich, glaube ich, ganz okay gemacht. Also ich habe dann ein, zwei Sachen vergessen in meiner Aufzählung. Aber dann am nächsten Tag geht's los. Und wenn du, Lina hat ja ganz kurz gesagt, um 4:45 stehst du halt auf. Ja, aber wenn du Guide bist und die Morgensession hast, eine Morning Drive, dann musst du halt um 4:20 halt eigentlich schon aufstehen. Weil du musst dann vor jedem Drive, muss dieser Wagen kontrolliert werden. Du hast dann so eine Checkliste, dann musst du halt, keine Ahnung, Motoröl, Getriebe, die Spannung am Gurt, Batterieterminals, sind die alle fest, die ganzen Kühlflüssigkeit und so weiter und so fort. Das musst du alles checken. Ist der Diff richtig drin? Ist der Wagen sauber? Ist First Aid Kit, also Erste-Hilfe-Kasten mit an Bord? Funktioniert das Radio? Was weiß ich, du musst das alles checken. Und im Dunkeln. Und zum ersten Mal. Und du sitzt dann da und denkst, okay, ich habe ja schon ein paar Safaris gemacht, aber naja, das halt alles eben noch nicht, ne? Und dann kommen um 4:45, kommen dann die ganzen Gäste, beziehungsweise halt in dem Fall die ganzen anderen Schüler.
Ich unterbreche dich hier kurz für alle zum Verständnis. Es war so, wir Studenten, die nicht den Guide gespielt haben, die haben dann die Gäste gespielt. Und teilweise auch nicht immer die Persönlichkeit, die man ist, sondern hatten wir auch einen Gast aus Dubai.
Ja.
Und solche Geschichten. Also
das war wirklich echt lustig. Das war wirklich lustig und wir haben uns wirklich alle sehr gut verstanden. Und
es war
halt einfach
eine
so
tolle Zeit und wir haben sehr gut harmoniert und hatten sehr viel Spaß und haben sehr viel voneinander gelernt. Aber es war dann irgendwann auch komisch, weil man sich ja schon kannte. Wir sollten aber wirklich das komplette Prozedere immer durchspielen. Von wegen, ich bin jetzt euer Guide. Wer seid ihr? Könnt ihr euch vorstellen? Woher kommt ihr? Wie heißt ihr? Ich glaube, ab Woche 2 haben wir das jetzt nicht mehr gemacht, mit dem wir stellen uns alle vor. Aber wir haben trotzdem jedes Mal gefragt, welche, gibt es Allergien, gibt es medizinische Beeinträchtigungen?
Voll. Und die sind da voll streng.
Die sind da richtig streng, weil du musst es drauf haben, du darfst es nicht vergessen und du musst deine Gäste fragen, weil es geht am Ende immer darum, dass deine Gäste sicher sind. Natürlich, ja. Wir sind in der Wildnis, wir wollen nicht mit jemandem unterwegs sein, der hochallergisch auf Large Fever Tree Berries reagiert.
Oder irgendwelche Insekten.
Oder Insekten, dazu kommen wir später noch. Und das war wirklich so, oh wow, okay. Und ich glaube, jeder von uns hat in der ersten Woche immer mindestens eine Sache vergessen, weil du wirklich so viel abhaken musst. Und so zum Verständnis, wie es abgelaufen ist. Zurück zu dir, dein erster Drive ging los.
Mein erster Drive ging los.
Welche Interessen hatten deine Gäste?
Wild Dogs. Lina hat immer Wild Dogs. Das war so, die ersten 2 Wochen war jedes Mal Line, Wild Dogs. Und das war dann und wir haben keine gesehen, ne? Also, und es war dann zum Schluss wirklich so, okay, lass mal bitte was anderes machen, weil wenn man halt eben nicht so fokussiert auf Wild Dogs ist, dann kommen sie vielleicht und ist die Überraschung halt viel größer, als wenn man halt jedes Mal nach dem Drive sagen muss, ach, es tut mir leid, Wild Dogs und Home Range Animals, die Home Range ist riesengroß und manchmal sind sie halt in der Concession, mal sind sie nicht in der Concession und so weiter und so fort. Das war also mein erster Drive, war dann aber eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich glaube, ich habe einen recht guten Job
Hast
gemacht.
Hast du noch eine Erinnerung daran, was passiert ist? Ich kann mich an meinen ersten so kaum erinnern.
Naja, also ich weiß, dass die ersten Tage, was Big Game angeht, also so große Tiere, relativ wenig war. Und das hat meinen ersten Drive halt recht anstrengend gemacht. Ich weiß, wie unglaublich fertig ich war nach dem ersten Drive. Weil wenn du halt nichts Großes siehst, dann musst du halt dich auf die kleinen Dinge konzentrieren.
Und vor allen Dingen auf deine Geliebten?
Weiß ich nicht. Vögel?
Vögel.
Ach so, ja. Vögel. Vögel. Und ich bin bis jetzt noch kein richtiger Birder nach der Ausbildung. Aber ich war halt vor der Ausbildung halt ganz und gar nicht ein Birder. Und dann ist halt mein erster Drive. Und ich muss mich halt auf diese Vögel konzentrieren, weil einfach irgendwie Elefanten vom Erdboden verschluckt worden sind. Es keine Löwen gibt. Es gibt außer Zebras und Impalas.
Die ersten Tage waren kaum Tiere da. wo wir lang gefahren sind als Studenten und angehende Ranger. Und wir sind auch, muss man dazu sagen, keine weiten Strecken gefahren, weil unsere Trainer auch erstmal gucken können, kommen wir klar mit dem Auto. Die wollten uns nicht zu weit wegschicken. Und wir sind eigentlich immer so dieselben Kreise, sage ich mal, gefahren. Ja. Und
aber auch einfach, weil es gehört auch dazu. Du musst ja als Guide.
Wir mussten uns auch selbst orientieren. Also wir durften noch fragen, aber es war eigentlich so die Antwort auch oft, naja, ihr habt doch die Karte und ich habe euch doch, daran erinnere ich mich nämlich auch, wir sind die ersten zwei Male mit JC, hat er immer gesagt, das hier ist Hidden Lagoon, das hier ist Hippos Retreat, das hier ist Wild Dog Pen und ich habe es mir aufgeschrieben und dann wurde mir bewusst, warum er das gesagt hat, weil wir ja dann auch erklären mussten zu unseren Gästen, wo wir hinfahren und wir mussten dann auch wissen, wo wir langfahren müssen, um da hinzukommen.
Ja, das ist so, also ich komme jetzt nach so langer Zeit, nach über einem Monat zu dieser Zeit, die wir jetzt gerade besprechen, schon ein bisschen durcheinander, so wann ist was passiert, weil so unglaublich viel passiert ist, dass du im Nachhinein so durcheinander kommst. Wann war das der erste Tag? War das der dritte Tag? War das der fünfte Tag? Aber ich weiß, dass mein erster Drive wenig große Tiere waren.
Daran erinnere ich mich auch.
Und ich dann versucht habe, okay, ich war ja auch der Erste. Dann habe ich angefangen, über Wild Sage zu sprechen, also Salbei. Ich hab die Nacht davor, ich habe gelesen ohne Ende. Ich hab mir die ganzen Bücher, also man hat das jetzt, gibt es eine kleine Bibliothek im Camp, wo ganz viele Bücher, ne, zu Bäumen, zu Säugetieren, zu Reptilien, zu allem gibt es Bücher. Und ich saß da und habe gelernt und habe gelesen, habe aufgeschrieben, Informationen zu Elefanten, Informationen zu Impalas, Informationen zu Pflanzen, relativ wenig zu Vögeln. Und dann habe ich versucht, das alles irgendwie so abzustottern, um halt neue Informationen halt in die Gruppe zu bringen, aber halt einfach auch diesen Raum zu füllen. Weil ansonsten hast du ja Gäste da, die sich jetzt nicht kennen, nicht wirklich viel miteinander sprechen. Das ist auch so ein bisschen awkward silence halt auch vielleicht auch irgendwie so im Wagen ist. Und dann, okay, also es ist halt irgendwie 5.30 Uhr morgens und hier ist einfach nichts. Was sind das für Vögel? Kennt wer diesen Vogel? Habt ihr eine Ahnung, welcher Vogel das ist? Man hat man wirklich gelernt, so Fragen zu stellen. Einfach so in Fragen zu kommunizieren und sich nicht festlegen zu lassen. Und dann, oh, lass uns mal anhalten und schauen, ob wir hier ein paar Tracks finden. Wollt ihr alle aussteigen? Komm, steigt doch mal aus. Was haben wir denn hier? Vielleicht seht ihr irgendwas Spannendes, was euch irgendwie interessiert. Was ist das denn hier? Ist das ein Impala oder ist das ein Kudu? Was ist der Unterschied? Ich meine, das eine ist halt irgendwie klein, das andere ist groß.
Aber erinnerst du dich, ich finde, mit den Tracks war es genauso wie mit den Vogelgesängen, während man am Anfang echt grübelte, war das so in den letzten zwei Wochen, oh ja, das ist ein Impala, das ist ein Büffel, das ist ein Kudu,
so einfach
das
war
ist
das
eine Hyäne. Ich fand es bei den Wild Dogs teilweise schwierig und weil unsere Ausbilder auch uns extra so trainiert haben und dann mal so nachgefragt haben, sodass man sich unsicher wurde. aber im Vergleich war es ja deutlich einfach. Also die Fähigkeiten, die man da in einer so kurzen Zeit gelernt haben, waren unglaublich.
Total. Also mit einem Tempo hat man gelernt. Das war wirklich Wahnsinn. Zum Beispiel, ne? Also Impala und Kudu, die halt vom Aussehen so komplett anders aussehen. Ne? Die einen sind wirklich riesig.
Der Impala sieht ja auch du meinst die Tiere an
genau,
sich, natürlich.
Also, aber wenn du dann den Track anschaust, der auch anders ausschaut, aber weil zum Beispiel Kudu ist einfach nur minimal größer als ein Impala. Die Form ist anders, ne? Impala ist halt so heart-shaped und
Impala ist wie so ein, Arrow.
Und dann hast du halt eben so ein Football.
Rugby-Ball,
was ein Kudu ist.
Naja,
aber
das Besondere,
von der Größe her nicht so mega. Und da musst du also doch diese Kleinigkeiten halt auch drauf achten. Oder, darfst du gleich weiterreden, wenn du dir Katzen anschaust, Katzen und Hunde, aber vor allem Katzen mit den drei Lobes und diese super kleinen Unterschiede manchmal nur.
Ja.
Und da bin ich bis zum Schluss manchmal so, oh, ist das jetzt so richtig?
Ja, es kommt ja auch auf die Beschaffenheit des Bodens ja, an, wie alt ist die Spur. Aber also ich war fasziniert, wie schnell wir dahingehend schon gelernt haben. Und ich meine, wir hatten auch tierisches Glück, dass wir so eine kleine Gruppe waren.
Voll.
Einerseits haben wir so natürlich deutlich schneller gelernt und waren auch viel, viel öfters letztendlich unter der Befeuerung, den Ranger spielen zu müssen. Mhm. Also was einerseits toll war, andererseits aber auch super anstrengend. Vor allen Dingen dann ab Woche 3, als eigentlich nur noch Tobi, Sebastian und ich da waren und wir uns abgewechselt haben und jeder alle eineinhalb Tage Ranger gespielt hat und gefahren ist. Und man muss dazu sagen, während die Abend-Pirschfahrten zeitlich begrenzt waren, wir waren einmal länger draußen, damit jeder eine längere Zeit mit dem Scheinwerfer fahren kann. Man fährt dann quasi einhändig am Lenkrad und mit der anderen Hand hat man einen Scheinwerfer in der Hand und da wollte unser Ausbilder sehen, dass wir das lange Zeit und gut machen in der Dunkelheit. Aber ansonsten ist es ja zeitlich begrenzt, weil du um 19.30 Uhr zum Abendessen zurück bist. Das heißt, du fährst um 16.30 Uhr los, du bist ungefähr 3 Stunden unterwegs. Natürlich bleibt man länger draußen bei einem spannenden Sighting, aber morgens, da sind wir teilweise 5 bis 6 Stunden gefahren und das war so anstrengend.
Tobi hat einmal 7 Stunden
ja,
gemacht.
Ja, 7 Stunden.
7 Stunden.
Das war wirklich,
und
du fährst ja nicht
Zeit
nur,
Offroad.
Du fährst Auto, du musst deine Gäste bespaßen, du bist, also du bist ja als das haben wir wirklich gelernt, als Safari-Guide vor allen Dingen Entertainer. Also ja. du nicht im Sinne von einer Show bieten oder irgendwas, aber du musst deinen Leuten oder deinen Gästen natürlich das Gefühl vermitteln, dass sie Spaß haben und dass sie hier was lernen und dass sie was erleben. Und selbst wenn da kein einziges Tier kommt, müssen sie am Ende sagen, wow, ich habe toll was gelernt, ich habe eine richtig tolle Wildniserfahrung gehabt und ich will morgen wieder rausgehen. So.
Und vor allem musst du es halt eben so rüberbringen, dass sie es verstehen.
Ja.
Du kannst nicht einfach sagen, Wild Dog ist Lycanpictus. Das ist der lateinische Name, sondern du musst halt irgendwie es so rüberbringen, dass sie halt einfach verstehen, dass wenn sie einen Wild Dog sehen, dass das einfach was wirklich Besonderes ist, weil es nur noch 3000 in Afrika gibt, die unglaublich gerade vom Aussterben bedroht sind und der Grund dafür ist, dass nur das Alpha-Female und das Alpha-Männchen eigentlich paaren und Junge gebären und so weiter und so fort und das auf eine interessante Art und Weise, jetzt nicht so schnell, wie ich es jetzt gerade mache. Also natürlich, ich mache es dann auch anders, wenn ich halt als Guide bin. Aber ich möchte es einfach nur mal, damit man versteht, dass man nicht irgendwie mit, weiß nicht, 3 bis 6 Jungen, Gestation Period, 3 Monate, 25 Kilo schwer, 65 Zentimeter Stockmaß und so weiter und so fort.
Ich glaube, ich möchte jetzt auch mal gleich ein bisschen vorspulen zu unserem Ausbilderwechsel. Es war so, dass wir die ersten Tage jeder von uns einmal mit JC gefahren ist und jeder Ausbilder hat so seinen eigenen Stil. JC hat immer alles hinterfragt. Ich glaube, gerade du, Sebastian, bist damit immer sehr, sehr durcheinander gekommen. Und ich glaube aber, du hast dadurch sehr viel gelernt. Und wir sind, wie gesagt, die ersten Tage auch mehr oder weniger im gleichen Gebiet gefahren.
Also darf ich da kurz unterbrechen, dieses JC und da bin ich mal so durcheinander gekommen. Der hat so eine Art gehabt, mit der ich, die mich halt so richtig krass getriggert hat. Also war positiv, ne? Also jetzt nicht aggressiv gemacht hat, aber indem er mich immer, also wenn ich auf einer falschen Fährte war, vor allem wenn ich auf einer falschen Fährte war, hat er immer weiter gefragt, immer weiter gebohrt und ich bin einfach, ich habe mein Loch
er
immer
hat sich
weiter.
Immer sicherer gefühlt mit seiner falschen Vermutung.
Genau, und ich habe mein Loch immer weiter gegraben. Es war richtig, richtig tief. Und wenn ich wenn es so groß war, dass ich mich da selber einbuddeln konnte. Also ich habe mir quasi mein eigenes Grab geschaufelt.
Also Jesse, eine Anekdote zum Beispiel. Ich weiß, dass wir an der, ich glaube, das war Wild Dog Pan, ne? Da, wo wir die ganzen Tracks auch gefunden hatten.
Jetzt kommt die Elefantengeschichte.
Nee, die Elefantengeschichte, nee. Ich meine eher, das war gar nicht auf dich bezogen, sondern auf uns alle. Wir sind lang gefahren. Er so, oh mein Gott, Wild Dog Tracks. Und wir sind alle ausgestiegen und dachten so, wir hatten bis dato noch keine Wild Dog Tracks gesehen und waren natürlich auch alle excited, dass er so excited ist und wow. Und dann haben wir uns das angeschaut und ich meine, vor allen Dingen Tobi, Sebastian und ich hatten halt, glaube ich, so noch kaum Ahnung, was Tracks angeht. Ich glaube, Zeppo und Rhea waren schon deutlich weiter ausgebildet in dem Bereich. Und Zeppo war schon so, und Rhea war auch schon so, Und ich habe mir nichts gedacht, ich habe ihm da voll vertraut. Und ich wollte ja auch unbedingt diese Wildhunde sehen. Dachte so, mega geil. Und irgendwann so, sind schon ein bisschen groß für Wildhunde, die Spuren. Und Zeppo dann auch so, is it really wild dogs? I thought it's lion. Naja, und dann er so, ja, dann lass uns doch mal schauen, was es ist. Ja, und am Ende hat er uns wirklich so richtig schön die Bratpfanne übergehauen. Es waren keine Wild Dogs, es waren Löwenspuren. Aber so haben wir, glaube ich, gelernt. Ja. Ne? Also das war einfach seine Strategie, uns Dinge beizubringen,
zu
hinterfragen.
Du darfst nichts für given. Also genau. Ein bisschen schwer, das jetzt so auf Deutsch, aber darf nichts hinnehmen, sondern du musst es halt immer hinterfragen. Und der Slogan zum Schluss, also als er quasi das Camp verlassen hat.
Wir haben es auch fotografiert.
Ist remember to be sure. Und das ist halt das, was er eigentlich versucht hat, immer uns beizubringen. Remember
was
to
ja
be
auch
sure.
Was ja auch super, super wichtig und ist, weil du deinen Gästen ansonsten falsche Informationen weitergibst.
Genau. Und dann der nächste Spruch ist, if in doubt, leave it out. Und don't corner yourself. Ja. Das sind so diese drei Sprüche, die ich eigentlich wirklich mitnehmen werde von dieser Ausbildung, damit, dass wenn ich etwas nicht weiß, dann spreche ich es einfach gar nicht
und
erst
das
an.
Das vierte ist die Kommunikation, ne? Predominantly, mainly,
genau.
Nicht always,
genau.
For sure.
Genau, dass man halt, weil, nix ist eigentlich normal. Also es gibt immer irgendwie ein Tier oder eine Spezies, die Dinge anders macht. Oder sich halt auf das Habitat halt angepasst hat. Und nur weil es die eine Sache hier, also im Delta so macht, heißt es nicht, dass es halt im Krüger halt anders agiert. Und deswegen gibt es halt so Wörter wie usually, mainly, predominantly. Und das war so super interessant. Du wolltest jetzt gerade halt auch den Trainerwechsel und so weiter ansprechen.
Genau. Genau, jeder von uns ist zweimal mit JC gefahren und dann kam Severa. Severa war eigentlich auch für die ganze Zeit unser Trainer, musste aber aus privaten Gründen die erste Woche konnte er nicht zu uns ins Camp. Was ich aber auch gar nicht schlecht fand, irgendwie beide Trainer zu haben und beide Sichtweisen. Wir hatten noch einen dritten Trainer vor Ort, der hatte halt mit Stefanie und Petra und einem weiteren Teilnehmer diesen Wilderness Trail gemacht. Und ich glaube, es ist ganz cool, von allen so ein bisschen was mitbekommen zu haben, weil alle haben anderes Wissen, alle haben eine andere Persönlichkeit. Aber ich springe mal direkt um zu Severa. Severa war unser Haupttrainer und hat dann auch die restlichen drei Wochen mit uns verbracht. Und ich hatte meinen zweiten Drive, aber ich war die erste, die mit Severa unterwegs war. Ich frag mal gleich dich rein, wie du das so als spielender Gast wahrgenommen hast, wie meine zweite Fahrt war und wie die erste Fahrt mit Severa war.
Ich erinnere mich, am Anfang war das sehr einschüchternd, ne? Das war, er hat einfach so komplett andere Art gehabt. Ich kann das jetzt gar nicht so in Wörter fassen. Er hat auch zum Beispiel viel immer so dazwischen gefuscht am Anfang. Und das war so, ich dachte am Anfang so, ui, das kann ja was werden. Das war so, ja, ich weiß es gar nicht.
Also ich war auch maßlos überfordert, ehrlich gesagt. Und es war eine ganz andere Art und Weise zu lernen und zu lehren. Auch positiv, gar nicht mal negativ gemeint. Ich weiß nur, ich war total überfordert und
Ich hatte das Gefühl, dass wir wieder komplett von vorne anfangen.
Ja, ja.
Nachdem wir, also ich zwei Drives und ihr dann halt quasi jeweils einen Drive gehabt habt, dachte ich so, okay, alles, was wir bisher gelernt haben, das ist jetzt nicht mehr applicable, weil jetzt kommt irgendwie was komplett anderes. Und dann im Laufe der Zeit haben wir dann gemerkt, jeder hat natürlich den Freiraum, seinen eigenen Stil zu entwickeln. Es gibt einfach nur so grundlegende Techniken und ja.
Also das Spannende war bei Severa, wir haben die Guides gespielt, aber er, und das fand ich eigentlich toll, er hat alle immer involviert, was aber anfangs echt anstrengend war als Guide, weil das Wichtigste, was er uns beigebracht hat und was ich super fand, war eigentlich, dass wir nicht all unser Wissen gleich hergeben dürfen. Ja. Und ich erinnere mich, dass ich an diesem wilden Salbei stehen geblieben bin zum Schluss meines Drives und alles, was ich wusste, zu diesem Salbei rausgehauen habe. Jeden Fakt, den ich kannte und wofür welcher Tribe diese Pflanze nutzt und warum die so toll ist. Und bla bla blub. Und er dann irgendwann so, naja, stell dir mal vor, du hast jetzt Gäste, mit denen du eine Woche lang unterwegs bist. Diese Fakten hättest du auf eine Woche lang aufteilen können und was Spannendes draus machen können. Jetzt hast du eigentlich all dein Wissen weggegeben. Was machst du denn im nächsten Drive, wenn nichts passiert und du nur den wilden Salbei hast? Und ich glaube, das war so...
Dann spreche ich über den wilden Basilikum.
Der ist nicht so leicht zu finden. Und das war so ein Giveaway, was echt toll war und was wir auch alle sehr schnell angenommen haben, das Feedback, und für uns genutzt haben. Aber der große Unterschied war halt wirklich, dass man, wir sind losgefahren, ich war der Guide, ich habe was erzählt, eine Sache, und dann hieß es direkt so, und jetzt möchte ich von jedem anderen einen weiteren Fakt. Los, Tobi, was kannst du noch sagen zu Giraffen? Sebastian, du, Rhea, du, Zeppo, du, okay, Line, wieder, hast du noch was Neues? Und das war so, okay, aber das Gute daran fand ich, jeder kam zu Wort, jeder musste irgendwie aufmerksam sein, und man hat auch so, finde ich, ein bisschen schneller was Neues gelernt, weil jeder einen anderen Fakt hat.
Genau, wir haben alle voneinander gelernt.
Total geil.
Das war halt echt cool, weil, also also wir haben das Wissen der anderen aufgesaugt.
Weil jeder hat ein anderes Buch gelesen.
Die Fehler der anderen gemerkt und dann halt so beim nächsten Mal halt eben nicht.
Genau.
Also zum Beispiel beim Pre-Activity Briefing, wenn was vergessen wurde, dann hat man einfach darauf geachtet, okay, wir müssen ganz wichtig darauf achten, dass wir das nächste Mal so machen. Oder aber, keine Ahnung, dass wenn man halt irgendwie, wenn einer ein bisschen was anderes gemacht hat oder einen anderen Stil erzählt hat und er sagt, oh, das ist aber ein guter Stil, das ist aber cool, wie er das gesagt hat, dann übernimmst du das einfach für dein nächstes Mal. Und dann und dadurch lernst du halt unglaublich viel von den anderen. Also nicht nur von deinen Lehrern, sondern einfach auch so Soft Skills und Hard Skills der anderen. Und das war schon ziemlich cool.
Das war mega geil. Ja, und als ob Severa so einen Schlüssel mitgebracht hätte für einen großen Käfig, war natürlich nicht so, das ist jetzt metaphorisch gemeint, sind wir an dem Tag an meinem Drive Löwen und einem Leoparden
begegnet. Das war so
begegnet.
Krass. Das war
Auf
so
einmal
krass.
War da die pure Action, auch nicht weit von unserem Camp. Und Severa, das hatten wir von JC, glaube ich, falsch verstanden. Wir hatten so verstanden, dass wir niemals die Wege verlassen dürfen. Niemals ist auch wieder ein Wort, das man nicht verwenden darf. Und Severa ist sofort mit uns. Er fragte mich dann, ja, die Löwen sind auf jeden Fall da. Are you okay driving offroad? Und ich so, not really. Man muss zu mir sagen, es ist nicht so lange her, dass ich meinen Führerschein gemacht habe. Und ich fahre erst seit letztem Jahr so richtig Auto und tatsächlich auch nur Automatik. Manuell Autofahren habe ich jetzt mehr oder weniger im Camp gelernt. Bist du eigentlich stolz auf mich?
Ja, mega.
Doch also eigentlich sehr gut gefahren am Schluss.
So gut wie gar nicht. Also ich glaube, auf dem letzten Drive hast du vielleicht noch einmal abgewürgt oder so oder gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr, aber also im Vergleich zum ersten.
Ja, in meinem ersten Drive habe ich das Auto ein paar Mal abgewürgt. Und bin halt auch schnell überfordert. Scheiße, das ist ein Leopard. Ich muss jetzt gucken, dass ich dem nicht reinfahre, aber ich muss noch hinterher, damit meine Gäste den sehen. Fuck, und hier und schalten und bla und blub. Ja, ich war dann immer
und
leicht.
Nicht fluchen?
Nicht fluchen. Ich fluch doch jetzt nicht so krass. Ich fluch nur, wenn ich früher vor einigen Jahren, erinnerst du dich, da sind wir auf dem, welchem Gletscher?
Kitzsteinhorn.
Da habe ich geflucht beim Abstieg, ja. Naja, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich dann ganz ehrlich geantwortet und gesagt, nee, ich würde mich jetzt noch nicht so wohl fühlen, irgendwelchen Großkatzen Offroad in diesem Auto hinterher zu jagen. Also hinterherjagen ist jetzt überspitzt, das soll man nämlich natürlich nicht. Und dann er so, okay. Und dann ist er sofort vorgesprungen und ist gefahren. Und der ist gefahren wie so ein Rallye-Fahrer. Ne? Erinnerst du dich? Auch später noch, als wir dann die Wildhunde gesehen haben und so. Der ist gefahren. Wahnsinn, was der für Fähigkeiten hat. Und das wollte er uns aber auch beibringen. Also wir sind dann auch alle, wenn es erlaubt war. Für bestimmte Tiere darf man Offroad fahren, für andere nicht. Sind wir auch relativ häufig dann Offroad gefahren, um Löwen, Leoparden oder Wildhunde zu finden. Und ja, das war so der Start mit Severa. Und es ging am nächsten Tag auch weiter mit Löwen und Leoparden. Und
lass uns da mal, weil das ist ein ziemlich geiles Erlebnis. Und ich glaube, es ist ein ziemlich geiles Erlebnis, um halt die zweite Folge anzufangen. Und ich würde sagen, wir sprechen jetzt schon eine Stunde 20.
Ach, ist das so? Ach, krass.
Und ich würde mal schätzen, dass wir noch mindestens eine Stunde eigentlich vor uns haben. Dass wir einfach zwei Folgen daraus machen. Und merkt ihr einfach den Satz, den du gerade sagen wolltest?
Ja, ich habe ihn schon wieder vergessen.
Und dann sprechen wir einfach in der nächsten Folge darüber, wie zwei Löwen einer anderen Raubkatze
die Beute
abgenommen haben und wie diese Beute quasi lebendig vor uns, weiß nicht, das war richtig krass. Das war krass, warum ich im Krankenhaus war.
Dass wir endlich meine Wild Dogs gefunden haben und auch eine Überraschung
Wild Dogs gab. Gefunden haben.
Unsere Prüfung
und ganz viel mehr in der nächsten Folge. Also bleibt dran, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.